ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich bin Frank König. Hallo. Wir haben heute mal wieder einen Klassiker aus dem Meilenstein-Archiv für euch. Folge 120 war im Oktober 2020 die Folge zum 20. Jubiläum von American Three Solitary Man von Johnny Cash. So oft 20, da feiern wir doch 2025 gleich mal 25 Jahre. Wir feiern ein bisschen vor, weil am eigentlichen Datum auch Paul Simons Still Crazy After All These Years 50 wird. Das hatten wir noch nicht und wir feiern es dann im Herbst 25 mit einer ganz neuen Folge. Alle, die noch nicht so lange bei den Meilensteinen dabei sind, werden merken, dass wir vor 5 Jahren noch ein bisschen anders geklungen haben. Ist aber vielleicht auch mal ganz interessant zu hören. Den historischen Abriss zum Beispiel, den gab es damals noch nicht. Das Jahr 2000 hatten wir in den letzten Folgen schon häufiger Revue passieren lassen. Ich mach's noch mal ganz kurz stichwortartig. George W. Bush gewinnt um Haaresbreite die Wahlen zum US-Präsidenten. Wladimir Putin wird neuer russischer Präsident und Bimbis. Altkanzler Kohl verliert den Ehrenvorsitz der CDU. Grund ist die Spendenaffäre und die Tatsache, dass er anonyme Spender nicht nennen will. Angela Merkel wird die erste Frau an der Spitze der CDU. Der Anton aus Tirol ist Platz 1 der deutschen Jahres-Singlecharts, aber auch anderer Klamauk ist angesagt. 2000 zum Beispiel Stefan Raabs ESC-Titel Wadde Hadde Dude Da.
Wadde Hadde Dude Da.
Das nächste 2000er Album kommt von Linkin Park. Hybrid Theory, ihr Debüt. Da reden wir ab dem 20. Oktober drüber. Aber jetzt viel Spaß beim Zuhören. American Three, Solitary Man. Aus der SWR1 Musikredaktion waren damals dabei Benjamin Brendebach und unser ehemaliger Kollege Jonas Gutsche.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Vor 20 Jahren, im Oktober 2000, kam das dritte Johnny Cash Album der American Recordings Reihe raus. American Three, Solitary Man. Wieder produziert von Rick Rubin und auch dieses Album bekommt von uns das Prädikat Meilenstein. Von der Machart wieder eher am ersten Album angelegt, mit ganz viel Cash pur und wenig Band. Und noch eindringlicher wird Solitary Man dadurch, dass man den körperlichen Verfall des schwerkranken Johnny Cash beinahe in jeder Gesangszeile raushören kann. Seine Stimme wirkt brüchig, aber dadurch besonders ausdrucksstark und anrührend. Und wieder schafft's Cash, Coversongs, eigene Kompositionen und Traditionals seinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Genau in dieser Zusammenstellung werden die Songs Teil von Cashs eigener Lebensgeschichte. Im SWR1-Studio begrüße ich aus der Musikredaktion Benjamin Brendebach.
Hallo.
Und Jonas Gutsche.
Hallo.
Ich bin Frank König und hier gibt's gleich Musik auf die Ohren. Beim Vorgängeralbum Unchained hatte Johnny Cash unter anderem Tom Petty und seine Heartbreakers als Begleitband im Studio. Und gewissermaßen sind die bei Solitary Man auch dabei. Tom Petty und Heartbreakers-Gitarrist Mike Campbell persönlich. Und der Opener-Song, der kommt nämlich ursprünglich auch von Tom Petty. I won't back down.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down.
I won't back down in der Version von Johnny Cash.
My ground won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back
down. Ich werde nicht aufgeben. Das ist doch mal eine Ansage als Opener eines neuen Albums, vor allem wenn man sich Cashs damalige Situation vorstellt, Benjamin.
Ja, er kam im Endeffekt gerade just aus dem Krankenhaus. Er hat ja schon lange an einer Nervenkrankheit gelitten und war dann eben im Krankenhaus aufgrund einer Lungenentzündung, wo er dann lange gelegen hat und gekämpft hat. Aber er war immer so einer, der eigentlich immer direkt weitergemacht hat. Und das hat er eben auch damals dann gemacht und hat gesagt, ja, er will direkt wieder ins Studio. Da hat ihm dann auch in die Karten gespielt, dass das wahrscheinlich erstens war das Studio direkt gegenüber, also das waren die Cash Cabins, das war direkt gegenüber seines Wohnhauses, da konnte er also dann einfach rübergehen und aufnehmen. Und was dazu kam, war, dass es eigentlich die gewohnte und gleiche Truppe war. Also es war wieder Rick Rubin, es waren wieder die Heartbreakers. Sein Sohn hat noch mitproduziert. Also er war dann schon in diesem familiären Kokon dann drin. Und das hat ihm dann sicherlich dann auch die Kraft gegeben, da dann weiterzumachen.
Ich glaube, diese Cash Cabin ist eigentlich so ein Blockhaus auf seinem Grundstück gewesen, ne?
Genau, das hat er früher erstmal für sich gebaut und hat dann eigentlich auch da eher gewohnt, konnte da kochen und alles. Und dann irgendwann haben sie dann festgestellt, ach, das ist doch eigentlich ein ganz schöner Platz, um da irgendwie auch Aufnahmen zu machen. Und dann wurde das, glaube ich, seit so Anfang der 90er Jahre wurden dann dort Aufnahmen gemacht und auch die ganzen American Recordings, also diese Reihe ist zum großen Teil eben in diesen Cash Cabins entstanden. Heute führt die der Sohn dann auch weiter und macht da auch weiter noch Aufnahmen, also der Sohn von Johnny Cash.
Tom Petty war wieder mit dabei, hatten wir schon erwähnt. Und jetzt hören wir nochmal ins Original von Tom Petty rein, I Won't Back Down. Tom Petty and the Heartbreakers mit dem Original von I Won't Back Down, damals erschienen auf dem Album Full Moon Fever, auch ein schöner Meilenstein. Lass uns nochmal ganz kurz drauf eingehen, Tom Petty und Johnny Cash, was verbindet die beiden eigentlich? Wie haben die zueinander gefunden?
Also losgegangen ist das Ganze eigentlich durch so eine Zufallsbekanntschaft eher, weil ich glaube, die beiden haben sich kennengelernt Anfang der 80er, 82 war das, und Tom Petty war mit dem Schwiegersohn von Johnny Cash befreundet, war dann zum Essen eingeladen zu Johnny Cash nach Hause, und da haben sie sich das erste Mal getroffen und daraus ist dann eine Freundschaft entstanden. Und natürlich auch diese ganze Geschichte, dass Tom Petty und die Heartbreakers auch mitgemacht haben bei der American Recordings Reihe. Und was ich ganz witzig fand, ich habe das gelesen, ein Zitat von Tom Petty, der gesagt hat, also damals hat er gesagt, bis heute war es so, dass das, was ich da mit den Heartbreakers gemacht habe, das war eigentlich das Größte, was wir jemals gemacht haben, das Beste, was wir je gemacht haben. Also er hat gar nicht mal irgendwie sich auf seine eigenen Alben mit seiner Band bezogen, sondern wirklich gesagt, dass wir da mit Johnny Cash standen. Das war einfach Weltklasse. Und ich glaube, das zeigt auch schon mal dieses Verhältnis. Er war ein totaler Fan und von der anderen Seite auch Johnny Cash hat ihn total geschätzt.
Das muss man sich auch erstmal vorstellen, dass da eine gestandene Band mit Weltstars, ne, einfach wirklich im Endeffekt nur Background macht und eben dieses Backup macht, ja. Also er hält sich ja auch bei der Produktion, auch vom Gesang und so weiter, er hält sich ja wirklich zurück. Also das ist, finde ich, schon mal eine ganz schöne Ansage, ne?
Vor allem von einem Menschen, der sagt, es wäre das Größte, was er je gemacht hat, der mit George Harrison zum Beispiel bei den Traveling Wilburys auf der Bühne und im Studio stand und mit Bob Dylan oder Jeff Lynne, Roy Orbison. Die Liste ist ja lang. Und dann sagt er hier mit Johnny Cash, da habe ich am liebsten und das war das Größte für mich. Ist schon eine große Ehrerbietung. Und jetzt ist es so, Johnny Cash singt den Song Ich werde nicht aufgeben. Man kann es nachvollziehen, er ist sehr, sehr krank. Aber was war denn die ursprüngliche Intention von Tom Petty? Was war da passiert, Jonas?
Es war so, dass im Mai 87 das Haus von Tom Petty in Flammen gesetzt wurde. Da war irgend so ein Irrer, der hat da das Haus angezündet, und er und seine Familie, Tom Petty und seine Familie und seine Haushälterin, die waren alle noch im Haus, konnten fliehen, aber dieser Brandanschlag, der hat ihn ziemlich belastet, noch ganz, ganz lange.
Das kann man sich vorstellen.
Genau, richtig. Vor allem auch, gerade noch nebenbei, sein Heimstudio war natürlich auch in dem Haus, mit ganz, ganz vielen Aufnahmen, ganz vielen Tapes, das konnte aber von der Feuerwehr tatsächlich noch gerettet werden. Aber klar, das hat ihn ziemlich belastet, und das hat er auch mit verarbeitet auf diesem Full Moon Fever, auf diesem Album, und natürlich auch in I Won't Back Down. Also er zeigt damit einfach diese positive Lebenseinstellung. Ich weich nicht zurück, mich kriegt keiner klein, komme was wolle.
Passt in dieser Situation natürlich auch wie die Faust aufs Auge bei Johnny Cash. Kommen wir zum Titelsong Solitary Man. Der ist im Original übrigens von Neil Diamond.
Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing.
Nun hat Neil Diamond mal gesagt, dass das sein persönlichster Song überhaupt wäre. Nach eingehender Psychoanalyse hat er erst bemerkt, dass er von sich selbst singt, dieser Typ, der es nie lange mit einer Frau aushält, beziehungsweise sie mit ihm. Und jetzt kommt Johnny Cash und macht dieses so persönliche Lied zu seinem. Benjamin, was ist Cash an dem Song?
Cash ist in dem Song der Sänger. abgesehen davon.
Sehr schöne Antwort, danke.
Nein, abgesehen davon. Cash ist in diesem Song der Mensch, der das schon erlebt hat und der mittlerweile weiß, dass er dieser Mann sein wird, dessen Leben so war, dass er dieser Solitary Man war. Während Neil Diamond, der war ja sehr jung, als er das Lied geschrieben hat, bei ihm war das so ein, ich weiß, dass es so kommen wird, und Johnny Cash sagt im Endeffekt, so ist es gekommen und so ist es. Und das macht eben diesen Unterschied aus in der Art und Weise, wie Cash das dann zu seinem Song macht. Wobei ich es da ganz spannend finde eigentlich, dass Johnny Cash ja singt, also über die Frauen vor allem, die es nicht lange mit ihm aushalten, die dann Spiele spielen und er sich irgendwie dann auch zum Teil auf den Arm genommen führt und das Ganze dazu führt, dass er dann so alleine bleibt. Das hat so ein bisschen für mich, erinnert mich das an Bruce Springsteen, der ja auch immer sagte, er ist eigentlich nie Arbeiter gewesen, kann aber trotzdem perfekt über die Arbeiter und ihr Leben reden. Und Johnny Cash, muss man ja wissen, weiß man, mit June Carter Cash hat er die Liebe seines Lebens gefunden und war lange, lange, lange Jahre nicht alleine. Wenn er sie hatte, war er nicht alleine. Und er bringt das trotzdem so rüber, dass man ihm abnimmt, er ist alleine, er ist dieser Solitary Man. Und das macht Cash, finde ich, so aus. Also er konnte genauso über den Mann in St. Quentin sprechen, der inhaftiert war, der einen Mann erschossen hat, einfach nur um zu sehen, wie der stirbt. Man hat ihm das geglaubt, dabei war der das gar nicht. Aber er konnte das einfach so rüberbringen. Das ist vielleicht einfach diese Empathie, die er hat.
Neil Diamond, du hast gesagt, war 25, als er das Lied veröffentlichte, und es war seine erste Single übrigens, und man merkt diesen Unterschied an Lebenserfahrung, von dem du sprichst, und den Blick auf dieses Leid der gescheiterten Beziehung. Ich habe es einfach mal gegeneinander geschnitten, da merkt man es ganz gut. Don't know that I will, but until I can plan me, the girls will stay and won't play games behind me. I'll be what I am, solitary man, solitary man. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. Wow, da liegt aber mindestens mal ein halbes Leben dazwischen, ne? Es waren übrigens die Beatles mit Michelle, schau an, die Neil Diamond zu diesem Song inspiriert haben. Er hat gesagt, vorher hätte er nie gedacht, dass er auch mal einen Song in Moll schreibt. Naja, wenn es das ist, die Beatles haben also auch hier zur musikalischen Bewusstseinserweiterung beigetragen. Camilla Focker gibt uns noch einen Tipp zu Solitary Man, ist einer ihrer Lieblingssongs und taucht in der US-Science-Fiction-Serie Stargate immer mal wieder auf, zum Beispiel in der Folge Vegas. Danke, Frau Focker, für diesen Hinweis. Und hier geht's jetzt weiter mit One im Original von U2. Jetzt aber natürlich von Johnny Cash. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One in der Version von Johnny Cash im Original, klar, von U2, entstanden in Berlin Anfang der 90er, wo U2 an ihrem Album Achtung Baby gearbeitet haben, und so gehen die Interpretationsversuche von der Verarbeitung der deutschen Einheit bis zur AIDS-Problematik ein sehr weites Feld, was Bono uns mit diesem Song da überlässt, aber jetzt gesungen von Johnny Cash bekommt auch diese Nummer eine eigene neue Qualität, so sehe ich das wenigstens. Wie siehst du das, Jonas?
Ja, ich finde, wie im Original kann man hier wahrscheinlich auch ziemlich weit interpretieren und ziemlich viel. Also ich finde erstmal, der Song, der wirkt so ein bisschen wie aus Cashs Leben geschnitten. Also es geht ja um Unterschiede im Song zwischen Partnern. Bei June und Johnny Cash waren die natürlich auch irgendwo da. Da sind so ein paar Zeilen im Text, zum Beispiel One Life, But We're Not the Same. Das ist so eine Stelle, wo ich dann gedacht habe, okay, June Carter hat sich natürlich, nachdem sie Johnny Cash geheiratet hat, komplett hinter die Karriere ihres Mannes gestellt. Ne? Also sie hat alles dafür getan, dass er auf der Bühne stehen kann, hat ihn immer unterstützt. We get to carry each other, auch so eine Zeile in einem Text, der da auch sehr gut drauf passt. Also das ist so eine Seite, also diese Ehe zwischen June Carter und Johnny Cash erkenne ich da irgendwie auch drin. Und dann war es natürlich so, U2 haben den Song ja damals nach dem Mauerfall in Deutschland produziert. Der Gedanke war ja damals von U2, vielleicht kann dieser neue Spirit in Deutschland uns auch jetzt zu neuem Aufschwung verhelfen, wenn wir jetzt da in diesem neuen Spirit unser neues Album aufnehmen. Und eigentlich hätte dieser Song fast aufs erste American Recordings Album von Johnny Cash kommen müssen, finde ich, weil es natürlich auch so ein bisschen neuer Aufschwung von Johnny Cash ist, den er mit dieser American Recordings Reihe anstößt. Und da ist auch so eine Parallele irgendwie.
Lass uns mal ganz allgemein und im Besonderen über Coverversionen oder Coversongs reden. Von Kirmeskapellen bis zu genialen Tribute-Bands spielen in aller Welt Leute große Hits nach. Meistens versuchen sie ja besonders dicht ans Original dranzukommen, mit unterschiedlichem Erfolg natürlich. Aber darum geht's ja bei Cash natürlich gar nicht. Hier ist es die Kunst, wir hatten es gerade schon davon, einem Lied den ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Spätestens in seinem Spätwerk mit den American Recordings hat er sich mit dieser Kunst unsterblich gemacht, Benjamin.
Ja, weil das vor allem höllisch schwer ist, das so hinzubekommen, finde ich. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Literaturverfilmung. Also man hat, wenn man ein Buch liest, dann hat man Bilder im Kopf. Dann hat man Bilder von der Landschaft im Kopf oder man hat Bilder von den Personen im Kopf. Man weiß, wie die sprechen. Also nehmen wir zum Beispiel Herr der Ringe. Das ist ja ein extrem plastisch und bildhaft geschriebenes Buch. Dann kommt irgendwann damals Peter Jackson her und setzt das Ganze in einen Film um. Und da gab es ja vorher die Diskussion, kann man das überhaupt so umsetzen, dass das in die Fantasie des Lesers dann überhaupt reinpasst. Und das hat er sehr gut hinbekommen mit diesem Film. Und genauso macht es im Grunde Johnny Cash. Wenn du einen Song hast, dann ist der natürlich erstmal von dem Ursprungskünstler geprägt. Dann hast du diese Bilder im Kopf, dann hast du diese Stimmung, nimmst du auf. Und Johnny Cash geht dann hin, singt das einfach so, wie er das singen möchte. Und mir geht es zumindest so, es wird immer diese Version erstmal zurückbleiben im Kopf. Es wird diese Bilder sein, es werden diese Personen sein, die er beschreibt und nicht die, die in dem Fall jetzt dann Bono beschreibt oder die vorher Neil Diamond beschreibt, sondern es sind seine Bilder. Und das ist eine ganz, ganz große Kunst, die vielleicht allenfalls noch Joe Cocker hinbekommen hat, so im Rockbereich. Aber das muss man, also diese beiden, finde ich, sind so diese ganz großen Coverkünstler. Weil die Sachen, die sie aufnehmen von anderen, die sind dann plötzlich ihnen.
Ganz ähnlich ist das auch beim nächsten Song. Auch der ist ein Cover-Meisterwerk und wird als solches vom Komponisten auch anerkannt. Noch dazu, ähnlich wie One, hat er seine Wurzeln in Berlin. The Mercy Seat im Original von Nick Cave and the Bad Seeds. Und jetzt packt's mich wieder.
An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, there was no proof. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is glowing. And I think my head is smoking. And in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth. And I've got nothing left to lose. And
I'm the mercy seat. Boah, wie eindringlich berührend und grausam zugleich kann ein Song sein. Ein Todeskandidat sitzt in der Zelle und wartet auf den elektrischen Stuhl, Benjamin. Bevor wir jetzt über diese Interpretation von Cash sprechen, wie ist Nick Cave auf diese Geschichte gekommen?
Eigentlich wollte er sich damit im Endeffekt nur ablenken. Also er hat damals in Berlin war er, das war so Anfang der 80er und hat an seinem Roman geschrieben. Und hat er dann Tag und Nacht dran gearbeitet. Er hat später mal erzählt, dass das auch im Endeffekt nur mit Amphetaminen ging. Also er muss wohl auch ganz kräftig da irgendwie an Drogen zugelangt haben. Und dann saß er da mit diesem Roman und kam irgendwie nicht weiter und hat dann irgendwann in diesem Roman geblättert und kam auf eine Geschichte, wo er diesen Song wohl angefangen hat oder einen Song angefangen hatte über einen Menschen, der eben zum Tode verurteilt ist und auf den elektrischen Stuhl kommen soll. Und daran hat er dann eben fast ein Jahr lang an diesem Text geschrieben. Er hat später mal gesagt, er hätte den Text wahrscheinlich auch in einem Tag schreiben können, aber dafür war irgendwie leider viel zu viel, wie gesagt, mit Drogen vollgepumpt. Aber er hat eben ein Jahr an diesem Song gearbeitet und dann haben sie ihn dann später auch aufgenommen. Er selber sagt, ihm war gar nicht so klar, was das für ein Song sein wird. Er muss den ja, bis heute spielt er den auf jedem seiner Konzerte, ob er jetzt solo oder mit den Bad Seeds zusammen ist. Das ist seine Melodie, sein Song eigentlich. Aber ihm war seit damals gar nicht so ganz klar gewesen, was er da für einen Hit eigentlich geschrieben hat.
Und ich glaube, die Version von Johnny Cash gefällt ihm selbst auch besonders gut, ne?
Ja, da sagt er, das ist, also zunächst mal die Version selber, sagt er, ist wunderbar, und er sagt vor allem auch, also wenn ich nichts geschafft habe irgendwann und mir alle sagen, du bist ein schlechter Künstler, bist ein schlechter Musiker, dann kann ich immer noch sagen, ja, aber Johnny Cash hat meinen Song aufgenommen. Das reicht.
Auch in Berlin entstanden. Irgendwie hat dieses Album auch eine gewisse Affinität zu Berlin, und wir hören jetzt mal die Nick Cave and the Bad Seeds Originalversion von Mercy Seat. And a Mercy Seat is awaiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof, of an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I've told the truth, and I'm not afraid to die. Interpret signs and catalog a black. Boah, Nick Cave and the Bad Seeds mit ihrer Originalversion von Mercy Seat geht einem auch durch Mark und Bein, wenn auch auf ganz andere Weise als die Cash-Version. Im Song wird der elektrische Stuhl vom Delinquenten selbst als Sitz der Barmherzigkeit bezeichnet. Dann hat der Todgeweihte aber Fantasien, wie er in wenigen Minuten sein Gehirn brennt oder sein Kopf brennt oder er sich zu Tode quält. Was für Widersprüche in diesem Text, was ist die Botschaft? Was hat Johnny Cash damit zu tun, Jonas?
Also ich persönlich finde, die Widersprüche sind gar nicht so riesig, weil es gibt ja zwei Seiten. Es gibt einmal die Erlösung von der Gefangenschaft, die dieser elektrische Stuhl auch irgendwie hat, und natürlich den total brutalen Tod. Also im Endeffekt beides Qualen. Aber ich finde, Johnny Cash ist natürlich, also dieses Thema passt ganz gut zu ihm. Der Song passt eigentlich gut in sein Repertoire. Er hat ja eigentlich sein ganzes Leben lang Songs über Gefängnisse und auch mal über Hinrichtungen und sowas schon geschrieben und gesungen. Und er war ja auch so ein bisschen der musikalische Anwalt der Gefangenen, sage ich mal. Also er hat sich auch sein Leben lang für bessere Verhältnisse in amerikanischen Gefängnissen eingesetzt, hat mit dem Präsidenten auch persönlich darüber gesprochen, über die Zustände in Gefängnissen. Also ich finde, irgendwie passt dieser Song ganz gut zu Johnny Cash, allein schon wegen dieser ganzen Hintergrundgeschichte.
Johnny Cash hat dann auch mal gesagt, also in diesem Fall sich positioniert gegen die Todesstrafe, ne? Ja. Beziehungsweise er hat dann gesagt, das ist ein Song, der mir auch zeigt, dass wir vielleicht, wenn ein Mensch 35 Jahre irgendwie im Knast gesessen hat und auf die Todesstrafe wartet, dann könnte man vielleicht auch einfach mal darüber nachdenken, ob dieser Mensch nicht mittlerweile ein besserer Mensch geworden ist und wir ihm den Tod dann entsprechend ersparen können. Und das für jemanden, der aus dieser Country-Szene kommt, die ja durch aus dieses Law and Order auch ganz gerne mal für sich beansprucht. Das zeigt auch schon, was für eine andere Person Johnny Cash eigentlich in diesem ganzen Kosmos war, wo er sich immer positioniert hat, was gar nicht so diesem Klischee des Country eigentlich entspricht, ne?
Ja, und ich denke auch, hier kommt da auch seine Religiosität auch zum Vorschein, ne? Also dieser Song ist ja vollgestopft mit religiösen Metaphern, wenn man so will, ne? Also Heilsversprechen und Erlösung und Sünder und Auge um Auge, Zahn um Zahn, das sind immer so Geschichten, die da drin vorkommen. Vielleicht ist es auch seine tiefe Religiosität, die hier auch ein bisschen rausspricht.
Mit Sicherheit, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, er ist ja sowieso total religiös erzogen worden, allein schon, hat musste, sage ich schon gerade, aber musste ja eigentlich auch früh schon mit in die Kirche regelmäßig und hat auch nochmal eine ganz besondere Ader zur Religiosität, weil sein, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre älter war, Bruder, auf jeden Fall älterer Bruder, wollte Priester werden, war auch unglaublich gläubig und ist verstorben bei einem Arbeitsunfall als Kind schon, was Johnny Cash auch tierisch geprägt hat, allein dieser Unfall seines Bruders und ja, das Ganze hat ihn natürlich auch noch viel näher zu Gott und zur Religion gebracht.
Auf Solitary Man gibt es nicht nur geniale Coverversionen, auch Traditionals und gewissermaßen Coverversionen von Cashs eigenen Kompositionen sind drauf. Und da wird es auf diesem Album auch mal lustig und ironisch. Wir hatten es eben schon von seiner Haltung zur Country-Musik und zur politischen Einstellung der Rednecks sozusagen. Und hier kommt passend dazu Country Trash. I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and gee. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Jonas. Solche selbstironischen Auseinandersetzungen mit dem, sagen wir mal so, billigen Müll, den es in der Country-Musik auch gibt, und zwar nicht so knapp, darunter hat er ja Zeit seines Lebens zu leiden gehabt an diesem Zwiespalt, ne? dass er Country-Musik macht, aber diesen schlagerhaften Country eigentlich ablehnt.
Ja, richtig. Obwohl man natürlich auch sagen muss, Johnny Cash hat auch ein paar Trash-Alben rausgebracht. Das ist mit Sicherheit auch so. Aber klar, er war sowieso in der ganzen Country-Szene so ein, ja, Sonderling, kann man schon fast sagen. Also er hat sich immer mit seiner Musik gegen diese glatte Country-Musik aufgelehnt, war Teil der Outlaw-Bewegung in der Szene. Und da hat das nicht so leicht gehabt, das muss man tatsächlich sagen. Es war ja halt auch einfach so in der Country-Szene irgendwann, dadurch, dass sie immer poppiger wurde, also so Country-Pop-mäßig, war es so, wer sich nicht angepasst hat, ne, der ist rausgeflogen. Der hatte keinen Erfolg mehr und so ging's Cash dann auch Ende der 80er Jahre. Und als dann der Erfolg wieder da war mit dieser American Recordings-Reihe, da haben ihn die Radiosender, die Country-Radiosender mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Also die haben so getan, als ob es ihn gar nicht mehr gibt, ihn komplett ignoriert, alles, was da neu gekommen ist. Was ja total verrückt ist, weil wir natürlich heute, wenn irgendeine Musikerlegende eine Neuveröffentlichung rausbringt, stürzen wir uns alle dankbar drauf und hören es uns an. Da war es anders. Also die waren nicht mehr gut auf Johnny Cash zu sprechen und umgekehrt mit Sicherheit genauso.
Da hat er sich ja dann auch auf seine Weise bedankt. Ne? Zusammen mit Rick Rubin hat er doch eine ganzseitige Anzeige geschaltet, wo er dann mit dem Mittelfinger dieses legendäre Bild dann steht und sagt, danke für nichts, so ungefähr. Das konnte er dann natürlich dann in dem Moment auch so schön, ganz schön sagen. Was ich finde, ist, dass er gerade mit diesen Alben es geschafft hat, auch zum Beispiel auch bei uns in Deutschland, den Country ein Stück weit aus dieser Ecke rauszuholen. Also hier, wenn wir mal ehrlich sind, ist Country meistens irgendwie, zumindest früher, Truckstop gewesen. Ja, also das ist dieser Country-Schlager.
Und Gunter Gabriel nicht vergessen, ja.
Ja, das stimmt. Boss, ich brauche mehr Geld. Juhu!
Ja, komm unter meine Decke.
Ja. Ja, und das.
Aber wir kennen sie, ne?
Genau, und das ist ja eigentlich, was hier so landläufig unter Country gerne mal verstanden wird. Und ja. Johnny Cash hat es dann gerade mit diesen Alben auch geschafft, dass es hier, dass diese Berührungsängste mit diesem Pop-Rock-Country auch hier in Deutschland zum Beispiel abgebaut wurden. Es wurde jetzt auch nicht unbedingt sehr viel häufiger im Radio gespielt, sowas wie Hurts, das lief dann hier und da mal, aber es hat halt eben einfach, er hat auch Platten verkauft und zwar sehr viele und hat dem Country hier wirklich einen sehr, sehr großen Dienst mit diesen Alben erwiesen.
War es nicht in den USA letzten Endes auch so, dass das, was weiß ich, die Chicks zum Beispiel, die früheren Dixie Chicks oder letzten Endes auch Taylor Swift oder solche Leute, die da auch Grenzgänger wurden zwischen Country, Pop und Rock, hat er denen nicht auch ein bisschen den Weg bereitet?
Natürlich. Das ist mit Sicherheit so. Also die dann jetzt heute ja auch wieder von dem Country Radio und dann vor allem von der Grand Ole Opry gefeiert werden, ja, das ist dann schon sein Verdienst, mit Sicherheit.
Mir fällt gerade was Schönes auf. Du hast da vorhin gesagt, er war so ein was hast du gesagt, Jonas? Ein Einzelstehender, ein Sonderling?
Was hast du gesagt? Sonderling habe ich gesagt, genau.
Ja. Wisst ihr, was er war? In diesem Zusammenhang? Jetzt, ihr glaubt es nicht, worauf ich gekommen bin. Ein Solitary Man. Yeah.
Ja, da hast du recht. Guck mal, da haben
wir es. Da staunt ihr, was? Ja. So, wir sind am Ende vom SWR1 Meilenstein Podcast. Ich danke mal fürs Zuhören auf jeden Fall und fürs Mitmachen auch. Benjamin Brendebach.
Gerne.
Und ein Dank auch an Jonas Gutsche.
Ja, sehr gerne.
Ich bin Frank König und raus geht's mit einem amerikanischen Traditional, die letzte Nummer auf Solitary Man, Wayfaring Stranger, ein Song höchstwahrscheinlich mit deutschen Wurzeln. Ich bin ein Gast auf Erden, soll das Ursprungsstück gewesen sein. Es geht um den nahenden Tod. Da ist Cash wieder ganz nah bei sich und bei seiner Situation Anfang des Jahrtausends.
I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.